Deutschlandfunk.
Männer, die letzten Wochen müssen etwas mit uns gemacht haben. Der Fall um Christian Ulmen, die Debatten drumherum. Viele Frauen, die sagen, sie können so gar nicht mehr weiter mit uns Männern. Manche von uns versuchen es schon besser zu machen. Manche wissen vielleicht aber auch noch gar nicht weiter, wo sie ansetzen sollen.
Wenn eine Frau aus dem Umfeld dir noch nie gesagt hat, dass du da welche Fehler machst, dann gibst du ihr gar nicht den Raum, sich da zu äußern und dann spielst du nicht in ihrem Team.
Also, wie spielen wir in diesem Team? Wie machen wir es endlich besser?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek Żuk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen hier im Podcast wieder auf ein Gefühl in unserem Alltag, suchen nach gesellschaftlichen Zusammenhängen, Ursachen und konstruktiven Lösungen. Ich weiß, dass die meisten unserer HörerInnen Frauen sind. Diese Folge richtet sich aber explizit an Männer. Leitet sie doch gern einfach an männliche Friends weiter, wenn ihr sie gut findet. Ich habe mich bei dieser Folge gefragt, welches Gefühl habe ich eigentlich mit dem Mannsein in letzter Zeit? In den letzten Jahren, aber verstärkt nochmal in den letzten Wochen. Ist es Scham? Ist es vielleicht manchmal sogar ein bisschen Männerhass, auch wenn ich jetzt selbst ein Mann bin? Ist es eine Enttäuschung über mich selbst, dass ich zu wenig mache, damit die Welt auch für alle Menschen, die keine Männer sind, ein besserer Ort wird? Oder zumindest ein weniger gefährlicher? Oder ist es vielleicht sogar Angst, als performative Male gesehen zu werden, wenn ich mich feministisch einsetze? Ich will deshalb heute klären, was können wir als Männer tun, um in unserem Umfeld Gleichberechtigung zu leben? Wie verhalten wir uns, wenn andere Männer in unserer Nähe frauenfeindliche Dinge sagen oder machen und wir uns nicht direkt trauen, dazwischen zu gehen? Und wie vermeiden wir dabei gleichzeitig, performative Males zu werden, also Männer, die sich nur als Feministen darstellen, um damit besser bei Frauen anzukommen? Und noch ein letzter Hinweis vorab. Schritt 1, um ein besserer Mann zu werden, ist natürlich Frauen zuhören, was sie brauchen. Wir gehen aber für diese Folge schon mal davon aus, dass ihr das macht oder schon gemacht habt und sprechen bewusst nur mit Männern, weil wir uns darauf fokussieren, dass ein großer Teil der Arbeit eben in rein männlichen Kreisen gemacht werden muss. Jetzt geht's aber los. Vielleicht habt ihr die Stimme am Anfang schon erkannt. Das ist Gunnar. Er hat bei der neuesten Staffel Love is Blind mitgemacht. Und ich würde mal sagen, er ist als so eine Art Feminist-Icon da rausgekommen. Einfach ein Mann, der für Gleichberechtigung steht und auch damit klarkommt, wenn ihm jemand im ersten Moment vielleicht seine klassische Männlichkeit abspricht. Zum Beispiel, weil er eben sanft ist und auch zu dieser Seite an sich steht. Aber dieses klassische Mannsein, diese klassische Männlichkeit, die hat für Gunnar eben noch nie so wirklich eine Rolle gespielt.
Ich war dem nie ausgesetzt. Also ich glaube, ich wurde auch noch nie Bro genannt. Und es war einfach nichts, was mich begleitet hat in meinem Leben. Also ich musste da nichts überkommen oder irgendwie ändern oder lernen, glaube ich, in dem Aspekt.
Okay.
Wo ich dankbar drum bin auch.
Und Digger?
Ja, häufiger. In Berlin ist Digger sehr geläufig. Ich nehme meine Schwester auch oft Digger aus Versehen und sie hasst es. Sie widerspricht jedes Mal, ich soll das bitte sein lassen.
Wie gehst du denn damit um, wenn andere Männer mit deiner Männlichkeit anecken? Ich glaube, wenn ich mich jetzt in meinem Freundeskreis jetzt bewusst nicht gegendert unterhalten würde, ich glaube, wir wurden zumindest alle schon mehrfach Bro genannt.
Mir ist das Thema Männlichkeit gar nicht so groß und so wichtig, weil es immer noch ein Begriff ist, den ich nicht so greifen kann und auch nichts, woran ich mich messe. Also ich verstehe noch nicht ganz, was jetzt einen Mann ausmacht und warum ich ein Mann sein muss irgendwie. So, ich habe einen Penis, also bin ich ein Mann. So, da hört es ja eigentlich auch schon fast wieder auf für mich. Tiefer gehe ich ins Thema gar nicht rein. Ich werde auch schon immer eigentlich als eher männlich, zumindest äußerlich auch gelesen. Das war auch so ein bisschen, wo ich einen leichten Weg habe. Ich bin relativ groß, ich habe Bartwuchs. So, das sind banale Dinge, aber die helfen da ja auch. Und dass ich auf der Werteebene anecke, hat mich nie gestört, weil ich da an meinen Werten relativ sicher war und auch immer leicht für die einstehen konnte.
Und wie machst du das? Also wie stehst du für deine Werte ein? Gerade in reinen Männergruppen. Also meine Erfahrung ist, wenn die Männergruppe wirklich eine reine Männergruppe ist, ist es tausendmal schwerer. Wie gehst du damit um, wenn da jetzt was wirklich Frauenverachtendes gesagt wird?
Das Gute ist, dass ich halt, wie gesagt, meinen Werten doch relativ gefestigt bin und dann auch einfach für mich denke, dass ich weiß, dass ich Recht habe in manchen Dingen. Und dann finde ich Widersprechen deutlich leichter, weil es dann oft ja gar nicht mehr um gefühlt um Meinung geht, auch wenn es um Meinung geht, aber ich dann nur die Wahrheit aussprechen muss, sage ich mal. Und das macht mich dann persönlich gefühlt wenig angreifbar.
Macht es sich das wirklich wenig angreifbar? Also ich habe einfach Angst manchmal.
Weniger.
Okay, ja.
Voll. Also klar kann ich angegriffen werden, aber nicht so in meiner Meinung, wenn das Sinn ergibt. Aber klar erfahre ich da Gegenwehr und auch andere Meinungen. Aber das kann ich dann ein bisschen auch als Blödsinn manchmal abtun. Das macht einen schon traurig. Aber das greift nicht mich persönlich an, weil ich weiß, wofür ich stehe und was ich denke und ja, was meine Grundsätze sind.
Nimm mich jetzt nochmal in so ein, zwei konkrete Situationen mit. Irgendwie, du merkst, ich bin bei diesen Männergruppen, die Frauen verachtend sind, irgendwie hängen geblieben, weil ich da irgendwie am meisten das Gefühl habe, da müssen wir als Männer was machen, eben weil wir irgendwie da mehr ernst genommen werden oder mehr Sicherheit haben. Wenn du jetzt zum Beispiel in der S-Bahn sitzt oder in der U-Bahn oder in irgendeinem anderen öffentlichen Verkehrsmittel und du siehst, da starrt zum Beispiel so ein Typ eine Frau an und er starrt jetzt nicht nur zufälligerweise sinnlos im Raum rum und sie ist da, sondern er starrt sie wirklich an. Was würdest du da machen?
Was da erfahrungsgemäß hilft, ist, dazwischen zu gehen, ohne es offensichtlich zu machen. Also wenn jetzt so ein Mann eine Frau anstarrt, sich einfach zwischen die beiden stellen, am besten dann mit Schulter zu beiden, dass man die Frau auch nicht dann selber anstarrt auf einmal oder einen Rücken zukehrt, was auch bedrohlich wirken könnte, sondern einfach das Blickfeld stören. Oder ein richtig dummer Tipp, der aber gut funktioniert, das habe ich mal vor Jahren online gesehen, wenn es dann auch zum Kontakt kommt, halt ein Mann irgendwie eine Frau blöd anmacht, zum Mann gehen und nach der Uhrzeit fragen. Ich sag dir, ist ein Gamechanger, weil das gibt der Frau dann oft genug Zeit wegzugehen und der Mann fühlt sich nicht angegriffen. Weil wenn ich sage so, lass die Frau in Ruhe, hast du sofort so eine Gegenreaktion, eine Aggression. Aber wenn du nach der Uhrzeit fragst, da rechnet keiner nach, die holen dann ihr Handy raus und sagen dir die Uhrzeit.
Ja.
Und dann hast du das einfach unterbrochen, ohne irgendwie Aggressionen zu fördern oder einen Konflikt aufzumachen.
Ja, mega smart. Und wenn es ein Mann ist, zu dem du ein berufliches Verhältnis hast, in welcher Form auch immer, also gerade wenn die Hierarchie, also wenn du weiter unten stehst als dieser Mann, was hast du da für Strategien? Weil da finde ich es nochmal schwieriger, weil da ist Outcallen viel zu konfrontativ und irgendwie will man ja auch nicht dann immer schweigen, weil ich mein berufliches Umfeld, da verbringt man ja auch echt sehr viel Zeit mit, mehr als jetzt irgendwie in der S-Bahn.
Ja, auf jeden Fall. Also du sagst selbst, so bei Hierarchie wird es dann schwierig, da muss ich gestehen, da lache ich wahrscheinlich auch noch zu viel weg. Das Mindeste, was man, glaube ich, machen kann, ist nicht mitmachen, nicht füttern und halt zumindest nur zuhören und vielleicht nicht so das Feedback geben, was der andere Mensch sich erhofft. Was dabei auch wichtig ist, dass zumindest dann jetzt auch auf Arbeit bezogen die Kolleginnen wissen, wie man zu den Themen steht. Dass die verstehen, okay, der macht das gerade weg, weil es der Chef ist oder halt Kunde etc., aber so, der gehört eigentlich in unser Team und dass man dann auf der Ebene vielleicht sich solidarisch zeigt und allen trotzdem klar ist, welche Position man vertritt.
Ich habe mich schon vor dem Gespräch mit Gunnar gefragt, ob Räume voller Männer eigentlich immer frauenfeindlich sind. Und je länger wir gesprochen haben, auch über diese verschiedenen Strategien, wie man dazwischen geht, desto mehr hat mich diese Frage umgetrieben.
Überall da, wo Männer unter sich bleiben, da entwickeln sich eben toxische Monokulturen, so könnte man sagen, und toxische Verhaltensweisen. Und die sind, um im Bild zu bleiben, Gift für Geschlechtervielfalt, Gift für soziale Beziehungen, für eine ausdifferenzierte Gefühlssprache, für kulturellen Reichtum.
Das sagt Christoph May. Er hat zusammen mit seiner Frau Marie-Louise May das Institut für kritische Männerforschung gegründet und bezeichnet sich selbst als Männerforscher. Zur Einordnung, das ist in Deutschland kein offizieller oder geschützter Begriff. Er hält Vorträge und gibt Workshops zu toxischer Männlichkeit und Seminare über Männerbünde, Männerbilder und kritische Männlichkeit. So, und es gibt sicher Leute, die denken, ist all das wirklich so notwendig?
Ja, weil wir seit 6000 Jahren in patriarchalen Verhältnissen leben und weil in einer extrem männlich dominierten Gesellschaft Männer vor allem unter sich bleiben und wir müssen hier über männliche Privilegien sprechen. Also Männer profitieren von diesem System, da kann sich keiner rausnehmen. Und ja, ob wir das wollen oder nicht, wir halten das am Laufen und das allein schon dadurch, dass wir von diesen Männerrunden profitieren, von männlichen Karrierenetzwerken, männerbündischen Umgebungen, und dass Männer im Grunde im Leben direkt an der Ziellinie starten.
Christoph May sagt, dass dafür die Lösung wäre, sein Umfeld diverser zu machen. Also eben nicht nur mit Männern abhängen, sondern auch mit Frauen, mit queeren Personen und zwar ohne sie zu sexualisieren oder zu objektivizieren. Und als zweites auch mal den eigenen Medienkonsum zu hinterfragen. Also sind auf unserer Timeline, im Podcast-Feed, in der Musik-App oder von mir aus auch im Bücherregal nur Männer? Nur Das Ding ist, dass bei Männern einfach extrem wenig Wissen über dieses Problem da ist.
Also das Hauptproblem ist, dass wir in den meisten Seminaren, dass du mit den meisten Männern erstmal bei den Basics anfangen musst. Den meisten Männern fällt es ja schon schwer, überhaupt das Wort Patriarchat oder Feminismus in den Mund zu nehmen. Die meisten Männer haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Ne? Also eben, weil wir so davon profitieren und weil Privilegien für uns unsichtbar sind. Das Wichtigste ist also erstmal mit Männern über genau diese patriarchalen Strukturen ins Gespräch zu gehen und denen bewusst zu machen, wie männlich dominiert die Gesellschaft in Wahrheit noch ist. Weil die meisten Männer glauben, es wäre schon alles ganz toll. Es wäre schon alles 50-50 und zeig mir noch mal im Gesetz, wo Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind. Also so ein völliges Unverständnis für strukturelle Gewalt.
Aber es gibt auch gute Entwicklungen. Die Kritik an der Männlichkeit, die beschleunigt zumindest in letzter Zeit sehr stark.
Ich habe gerade dieses Jahr das Gefühl, dass es da einen großen Shift gibt, Männlichkeit als Problem zu benennen. Überall wird Männlichkeit gerade verdächtig und das ist eine sehr gute Entwicklung. Also überall sind Männer jetzt gefordert, hier endlich Stellung zu beziehen. Wer sich hier weiter rausschweigt, der macht sich einfach verdächtig und das darf nicht länger sein.
Sich weiter rausschweigen, ich glaube, da könnten sich manche von uns ertappt fühlen. Selbst Gunnar hat ja vorhin gesagt, dass er sich in manchen Situationen auch nicht traut, reinzugehen. Wir hören nachher noch von Fabian Czeska, wie wir da am besten vorgehen können. Und an dieser Stelle interessiert mich, was euch gerade so durch den Kopf geht. Was machen all diese Aussagen mit euch? Schreibt mir gerne, die Kontaktdaten, die findet ihr in den Shownotes. Bevor wir aber überhaupt in diese Situation kommen, dass wir Frauenfeindliches erkennen und dann vielleicht sogar verhindern wollen, müssen wir uns ja aber erstmal weiterbilden. Und dabei passiert es zwangsläufig, dass wir auch bei uns selber blinde Flecken feststellen, wie bei Gunnar.
Ja, das passiert auch erstaunlich häufig. Desto mehr man ins Thema reingeht, merkt man dann, wie viele Denkmuster man noch hat, die veraltet sind oder männlich sind. So ein Beispiel war, das habe ich auch gestern auch mit einer Freundin nochmal besprochen, auch so ein bisschen in Vorbereitung auf heute. Und zwar war ich in Berlin lange bei einem Running Club. Und es war jeden Montagabend, 18 Uhr, und die Frauenquote war immer immens hoch. Also es waren 80% Frauen da. Und ich habe einfach mal laut überlegt, so warum so viele Frauen da sind, weil ich hatte keine Erklärung dafür. Ja. Ich dachte, ja, okay, der Running Club hat ein großes Instagram-Following, vielleicht ist es deswegen, dass das Frauen anzieht. Und dann schaut mich eine Freundin völlig entsetzt an, so, Gunnar, wir laufen 18 Uhr durch Berlin, da ist meistens dunkel, wir können gar nicht alleine laufen gehen. Und ich hatte den Aspekt, hatte ich gar nicht beachtet, weil ich gehe nachts im Dunkeln laufen, da macht man keinen Kopf drum, aber da hatte ich einen richtig großen blinden Fleck, den ich dann einsehen musste. Es war sehr humbling.
Ja, das glaube ich. Du bekommst ja auch online, vor allem online, so ein krass positives Feedback zu deiner Art von Männlichkeit. Ich meine, wir haben dich auch nicht ohne Grund für diesen Podcast angefragt. Und gleichzeitig weiß ich ja auch, du warst ja auch in der Sendung, die auch auf ein bestimmtes Thema zugeschnitten wurde und so. Macht das was mit dir, dass du jetzt so ein bisschen zu so einer Feminist-Icon gemacht wurdest, also einer Male-Feminist-Icon?
Ja, das macht ziemlich viel mit mir, muss ich sagen. Ich hadere damit sehr. Ja. Weil, also ja, die Werte, die von mir gezeigt werden, die habe ich auch. So, das ist nicht der Punkt, aber so dieses mich so da nach vorne stellen, finde ich so krass, weil ich habe für dieses Thema nie viel gemacht. Da gibt es Menschen, die sind viel aktiver, setzen sich viel mehr ein, leisten da viel mehr Arbeit und ich habe nur einfach meine Meinung zwei, dreimal in die Kamera gesagt. Viel mehr habe ich ja gar nicht geleistet. Und natürlich wurde da auch viel zusammengeschnitten und ich wurde da auch gut gezeigt. Ich kann annehmen, dass das ein Teil von mir ist, aber es wird dann oft zu groß gemacht, wovon ich so ein bisschen Abstand nehmen muss, weil das auch einen Anspruch so irgendwie auslöst, dem ich gar nicht gerecht werden kann, glaube ich. Zum anderen aber finde ich es natürlich gut, wenn diese Themen und diese Meinungen gerade in diesem Kosmos auch mehr Raum bekommen, weil ich glaube, es ist, gerade wenn man so in Dating-Shows guckt oder generell so ins Trash-TV, sage ich mal, es ist halt voller Negativbeispiele. Und dann ist, glaube ich, schön, wenn dann Gegenpol gezeigt wird und da wurde ich jetzt halt für genutzt, sage ich mal. Und das ist ein Aspekt, den ich schon sehr positiv finde.
Hast du denn manchmal Sorge, dadurch, dass du ja so krass in diese Richtung gezeigt wurdest und das ja auch nutzt, eben um für dieses Thema Aufmerksamkeit zu generieren, dass man dich so als Performative Male abstempelt? Das ist ja gerade recht groß, diese ganzen Memes, Männer, die sich mit lackierten Fingernägeln und drei Bell Hooks Büchern mit markierten Textstellen treffen, um zu zeigen, wer ist noch performativerer Feminist?
Ich habe weniger Angst vorm Stempel, als dass ich Angst habe, es wirklich zu sein, ein Stück weit.
Voll.
Weil ich merke ja auch so das Feedback, selbst wenn ich Meinungen äußere, die jetzt gar nicht besonders irgendwie intelligent oder eloquent sind, sondern auf der Straße liegen, sage ich mal, ist das Feedback immens gut. Das heißt, ich werde ja auch dafür belohnt, mich so zu äußern. Und ich finde es dann manchmal selber schwer zu merken, so warum mache ich das gerade? Mache ich das, weil ich weiß, dass es gut ankommt? Mache ich das, weil ich da wirklich hinterstehe zu 100%? Muss man das überhaupt so trennen? Das heißt, ich muss selber eher aufpassen, nicht performativ zu werden bei dem Thema.
Und wie passt du da auf?
Indem ich es einfach hinterfrage und ich habe da auch zum Glück eine Frau, die da sehr deutlich ist, wenn das passiert oder passieren könnte. Und da holt sie mich dann schon manchmal wieder runter und sagt so, ja, ey, das ist cool, dass du das alles machst und so, aber du hast mich wieder damit allein gelassen zu Hause. So, wieder hing der Einkauf jetzt an mir und hast wieder da Mental Load bei mir abgeladen und so. Also die checkt mich da auch relativ oft bei den Themen. Und ich habe da ein großes Vertrauen in mein Umfeld, dass das dann outcallen würde, wenn die merken, das geht gerade in eine Richtung, die ich gar nicht bin und es wird eben performativ.
Ja.
Aber ich glaube, ganz kann man es nie wissen.
Das Thema Performative Mail, das spielt später auch nochmal eine Rolle. Also wenn ihr dazu mehr hören wollt, habt Geduld. Wenn ich Gunnar so zuhöre und das dann damit vergleiche, was Christoph May sagt, denke ich mir, okay, Gunnar ist auch wirklich weit, er hat viel reflektiert, zugehört und so weiter. Und man könnte ja auch kritisch sagen, er hatte es einfacher als andere, weil für ihn eben diese klassische Männlichkeit nie so wirklich eine Rolle gespielt hat. Aber wie kommen wir dahin, als Männer, die eben vielleicht doch so sozialisiert wurden, dass ein Mann stark, dominant und laut sein muss, aber bitte ohne Gefühle? Das ist ja echt nicht leicht, sowas loszulassen. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal den Spruch gehört, Männer sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Also, wie gehen wir mit diesem Zwiespalt um? Das habe ich Fabian Czeska gefragt. Er hat das Bildungsinstitut Detox Identity co-gegründet.
Was sehr hilft, um mit diesem Zwiespalt umzugehen, ist weniger Angst haben, etwas falsch zu machen und mehr Lust, etwas richtig zu machen. Mhm. Das ist schon mal eine Einstellung, eine Haltungsfrage. Und diese große Sorge, vor allem was strukturelle Diskriminierung, vor allem was Feminismus und Gleichstellungsarbeit angeht, da eine Riesensorge, etwas falsch zu machen ist. Weil wenn man etwas falsch macht, ist man direkt ein schlechter Mensch. Mhm. Diese Sorge sich zu nehmen und zu denken, worauf habe ich eigentlich Lust? Was sind meine konkreten Ziele und was will ich verändern? Mit dieser Haltung verändert man auch wirklich was und macht man Fehler, wenn man feministisch sein will. Und das ist Teil der Lösung, dass man diese Fehler akzeptiert und aber ganz wichtig daraus lernt.
Okay, also man macht auf jeden Fall als Mann Fehler, wenn man feministisch sein will. Da würde ich dir auch recht geben, das sehe ich ähnlich. Und dann gibt es ja auch noch so Dinge, die man vielleicht dann erst beim Reflektieren checkt. Oh, das war ja gar nicht gut, das hatte ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Also das wird ja auf jeden Fall passieren. Und dann hat man ja so eine Scham, die vielleicht auch noch so rückwirkend ist. Wie soll ich damit umgehen?
Die Scham, die rückwirkend passiert, ist super wichtig, weil sie erstmal einem zeigt, ach, ich weiß nicht alles und ich darf noch was lernen. Und diese Scham bei sich zu spüren, ist das Erste, ist sehr wichtig. Aber dann auch mit dieser Scham umzugehen, bedeutet nicht die ganze Zeit, vor allem nicht nur mit Betroffenen, also nicht mit Frauen und Queers, die ganze Zeit über diese Scham zu sprechen. Hm. Häufig ist die Mental Load, aber vor allem die Care-Arbeit in Partnerinnenschaften, aber auch in Freundinnenschaften zwischen Männern und Frauen sehr ungleich verteilt. Heißt, Männer räumen einfach im Durchschnitt zu Hause weniger auf, kochen weniger. Und wenn man das merkt, kann erstmal eine Scham passieren. Oh, ich bin eigentlich ein schlechter Partner, ich mache weniger zu Hause. Wichtig, diese Scham anzuerkennen, zu merken, vielleicht mit seinen Friends, besten Männerfreunden, drüber reden und dann aber auch wirklich etwas zu verändern. Und was bedeutet verändern? Verändern heißt, auch wirklich mehr Care-Arbeit zu Hause zu machen, mehr zu kochen, mehr aufzuräumen, die Partnerin fragen, wie es ihr geht. Und dann aber haben viele Männer die Situation, dass sie gerne stolz, sie sind stolz darauf und würden gerne dafür was bekommen. Hm. Und viele Frauen und Flinterpersonen, alle Personen, die strukturell vom Patriarchat diskriminiert werden, sind dann total genervt, wenn Männer dafür Applaus bekommen wollen. Aber gleichzeitig, wenn man was bei sich verändert und gerade etwas neu macht, dann ist es auch normal, dafür Applaus bekommen zu wollen. Hm. Und sich den abzuholen, aber nicht bei den betroffenen Personen, sondern diesen Applaus, diesen Stolz auch zu teilen mit seinem besten Freund, mit seinen Männerfreunden. Es gibt eine Art und Weise, wie wir das gerne machen, auch in Workshops mit den Männern, mit denen wir arbeiten, dass sie sich eine Tandempartner suchen. Und wenn sie zum Beispiel gerade einen Boden gewischt haben, dann ihrem besten Freund ein Foto davon schicken und dann bekommt man einfach so, boah, richtig geil, dass du das gemacht hast, schau mal. Und es funktioniert doch wirklich, dass sich das dann im Alltag irgendwann auch normalisiert und dann irgendwann schickt man sich keine Fotos mehr, sondern es ist Teil der eigenen Identität. Und das ist der schönste Moment, wenn man nicht mal mehr stolz ist, sondern es ist einfach Teil der Normalität.
Hm. Eine mega geile Idee. Ist ja super simpel, aber wäre ich gar nicht drauf gekommen. dass man sich dann doch für die kleinen Schritte ja auch so feiern kann. Ich habe früher sehr viel Basketball gespielt, so auf dem Freiplatz so. Und ich bin immer ganz gut klargekommen mit den Leuten dort. Und so Jahr für Jahr habe ich mich auch so ein bisschen auch in meinen Partnerinschaften und so verändert. Und war irgendwann so, okay, mich stören mittlerweile die Sachen, die ihr sagt, doch sehr viel mehr, weil das ist einfach nur Sexismus. Und wenn ihr jetzt irgendwie zum Beispiel irgendjemand, der schlecht spielt, als Pussy beleidigt, dann stört mich das jetzt sehr viel mehr als früher. Früher war ich so, okay, ist es falsch, ich weiß es, aber ich kenne dich ja, du bist ja eigentlich ein Cooler. Und jetzt bin ich so, nee, ich habe gar keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Und dann habe ich es auch einmal angesprochen und dann war es so, ah, okay, du bist jetzt einer von denen geworden. Das eckt ja schon auch an. Und ich bin auch ehrlich, ich war dann schon so, okay, ich hatte, ich würde mal sagen, ganz gutes Standing auf diesem Basketballplatz, weil ich ganz gut spielen konnte. Und dann war ich so, ja, okay. Und jetzt?
Also vielen Dank, dass du das teilst. Das ist super mutig. Und das sind die Gespräche, die wir gerade haben, was sehr selten passiert. Nämlich, wie gehe ich damit um, wenn ich eigentlich merke, dass der Sexismus stört mich, wenn ich damit mich unwohl fühle. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man merkt, auch ich habe eine interne Veränderung bei mir gemerkt und ich will keinen Sexismus mehr in meinem Leben auch sehen oder hören. Und aber die nahe Leute, enge Freunde, Kameraden und auch Kollegen vom Fußball oder Basketball in deinem Fall, agieren noch so. Und was da super hilfreich ist, für sich selbst zu überlegen, nicht direkt die ganze Zeit immer der Feminist Killjoy sein zu müssen. Man muss nicht direkt radikal reingehen, wenn man dann was Sexistisches hört in dem Moment. Man hat das die letzten 30 Jahre vielleicht auch nicht unbedingt gemacht. Das heißt, diese Kehrtwende auf einmal 180 Grad, weil es einem auf einmal auffällt, fühlt man innerlich, man muss jetzt was machen, aber das Ziel ist, ich will wirksam Sexismus bearbeiten. Ich will, dass die was draus lernen. Und damit sie wirklich was draus lernen, bringt es nicht zu sagen, ey, das geht gar nicht, das ist sexistisch, ganz ehrlich, schäm dich, geh nach Hause, du darfst nicht mehr mitspielen. Das wäre eine Ausgrenzung, eine Exklusion, ist nicht besonders sinnvoll, vielmehr hilfreich sein kann. Und original, was mir beim Fußballclub passiert, ist erstmal zu akzeptieren, ach, man merkt bei sich selbst eine Irritation, zu überlegen, woher kommt die Irritation? Will ich mich gerade nur abgrenzen von dem anderen, dem ich ein besserer Feminist bin, oder will ich wirklich was verändern? Wenn man an dem Punkt ist, ey, ich will wirklich was verändern, wie kann man so etwas auch wirklich wirksam verändern? Und eine Sache, wenn man jetzt von den ganzen Jungs dann sagt, das ist sexistisch, dann schämt man ihn vor allem. Das kann eine Signalwirkung haben für alle anderen, aber in dem Moment kann das auch sehr unangenehm sein für die Person und sie hat gar keinen Raum, was zu lernen. Viel sinnvoller kann dann sein, das habe ich so bei mir gemacht im Fußballverein. Die Person, jeden Morgen ist sie reinkommen und meinte, hallo Muschis. Dann denkst du, wie kommt man auf die Idee, so überhaupt in den Raum reinzukommen? Aber dem war das nicht bewusst. Er hat das auch als Bonding mit uns gemeint. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er ihm das eigentlich auffällt, dass er eigentlich immer so mit diesem sexistischen Spruch in die Kabine kommt. Und das hat unsere Beziehung gestärkt, dass ich ihm das im Zweiergespräch gesagt habe. Er sagt es nicht mehr und der Fußballgruppe ist es aufgefallen, dass er es nicht mehr sagt. Und sie haben ihn positiv darauf angesprochen und meinten, hey, voll nice, dass du das nicht mehr sagst. Wie kam es dazu? Seitdem haben wir aktive Gespräche zu Feminismus, weil ich das im Einzelgespräch geklärt habe.
Was hilft denn überhaupt Männern dabei, an diesen Punkt zu kommen, wo sie Verhaltensweisen, die sie vielleicht sonst überhaupt nicht bemerken würden oder Probleme, die sie vielleicht sonst gar nicht bemerken würden, als Problem wahrzunehmen und dann auch über Lösungen nachzudenken? Wie kommt man da überhaupt auf diesen ersten Schritt, sage ich mal?
Der erste Schritt, und da will ich ganz realistisch sein, ist sehr häufig eine persönliche Betroffenheit. Also entweder, dass die beste Freundin, die Freundin oder das Umfeld sehr viel darüber spricht und man merkt, oh, ich bin ja auch einer von denen. Und mit auch einer von denen heißt, ich bin auch einer, der männlich sozialisiert wurde. Weil alle, die männlich sozialisiert wurden, für die ist Männlichkeit ganz wichtig. Und Männlichkeit ist auch damit konstruiert, dass sie Frauen und Queers ausgrenzt. Das heißt, wir sind alle, die männlich sozialisiert wurden, sind alle davon betroffen und dürfen das alle verlernen. Und wie kommt man dahin? Meistens, viele werden da kritisch angesprochen von ihrem Umfeld, meistens von Frauen. Und es geht aber auch, indem man merkt, ach, es interessiert mich. Und ich würde gern mein Verhalten ändern. Und da aber, dass es von außen auch ganz viel positiven Zuspruch braucht, auch vor anderen Männern, dass andere Männer es auch machen, dass man dann sich dann zusammen auf den Weg begibt. Wir müssen es aktiv verlernen, indem wir ehrlich mit uns selbst besprechen, ey, was haben wir eigentlich gelernt? Wie geht's uns eigentlich damit? Und wo wollen wir hin? Und immer wieder über Sexismus zu sprechen, über ehrlichen Sexismus, nicht nur über Sexismus, sondern wie ist man konkret sexistisch? Und indem man diese tiefen, verdrängten, schwarzen Sachen anspricht, in einem sicheren Raum, wo keine Frauen oder Queers unbedingt dabei sind, kann man das auch dekonstruieren.
Ich bin selbst ein migrantischer Mann und man kennt's ja eigentlich von sich selbst, wenn man irgendwie diskriminiert ist. Ist das eine Methode, die man irgendwie anwenden kann? Also funktioniert das, so ein ganz simpler Transfer zu sagen, hey Bro, du weißt doch, wie es ist, wenn man über dich so spricht, jetzt check doch mal, dass du genau das Gleiche machst.
Bruder, ich küsse dein Herz. Da haben wir zwei migrantische Männer in einem Podcast zur Männlichkeit. Viel zu selten braucht es mehr. Auf jeden Fall. Also vor allem Männer, die selbst von Diskriminierung betroffen sind, ob das jetzt Klassismus oder Rassismus oder Ausgrenzung ist, haben eine viel größere Einfachheit, auch bei Frauen und Queers Solidarität wirklich zu fühlen, Empathie zu fühlen. Weil wir wissen auch, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt und diskriminiert zu werden. Und das ist eine der größten Stärken. Also genau diese Empathie zu fühlen. Und deswegen sage ich sehr gerne, auch plakativ, provokant in meinen Seminaren oder Vorträgen, Migra-Boys sind die besseren Feministen, weil sie fühlen, mitfühlen können, was es bedeutet, diskriminiert zu werden und in diese Empathie zu gehen und dann mit unseren feministischen Schwestern Solidaritäten aufzumachen. Das ist richtig geil. Das macht richtig Spaß. Auf jeden Fall, lass das machen. Und dann müssen wir aber trotzdem noch die privilegierten Cis-Männer abholen, die davon nicht betroffen sind, aber auch diese Empathie fühlen können. Das geht auch für die. Aber nicht ganz so einfach und da haben wir endlich mal einen Vorteil.
Ich will noch einen letzten Aspekt ansprechen, gerade wenn du so sagst, Migra-Boys sind die besten Feministen. Fühlt sich total schön an, das zu hören.
Fühlt sich geil an, ne?
Ja, ne? Ist toll. Und gleichzeitig muss ich dran denken, gerade so in den letzten Monaten gab es ja so diesen Trend, sage ich mal, wo man sich so als Performative Feminist oder Performative Male verkleidet hat, irgendwie sich die Fingernägel lackiert und Bell Hooks Bücher mitgenommen und irgendwie auch auf eine besondere Art und Weise angezogen, kann man sich ja im Internet alles angucken. Und es ist ja schon auch so ein bisschen die Gefahr, dieses Stigma zu bekommen, wenn man irgendwie versucht, ein feministischer Mann zu sein, dass dann gleich gesagt wird, du bist so ein Performative Male, das ist alles nur Show. Und das ist ja schon auch nicht etwas, was man sein möchte und ein Label, was man bekommen möchte. Wie verhindere ich, dass ich da in diese Schiene reinrutsche?
Ich glaube, du kannst nicht verhindern, dass manche Leute dich, egal was du tust, unsympathisch finden werden oder vielleicht dir auch das Label als Performative Male erstmal zuschreiben. Das ist bei diskriminierten Personen, ist es auch mal ein Sicherheitsmechanismus, ein Schutzmechanismus, eine Person, die man als privilegiert wahrnimmt und die aber Symboliken an sich hat, die aber jetzt feministisch sind, erstmal kritisch zu beäugen. Und das muss okay sein, das muss okay bleiben. Und ich finde das legitim, dass Finterpersonen, Frauen, Queers erstmal nicht direkt alle Cis-Männer, die sagen, sie sind Feministen, von Anfang an umarmen, weil das sind erstmal Lippenbekenntnisse. Und wenn man aber im Verhalten Care-Arbeit übernimmt, Mental Load hat, sich wirklich empathisch und wertschätzend verhält und Frauen, sagen wir es mal ganz platt, wirklich wie Menschen behandelt, was leider nach wie vor noch immer super progressiv ist, leider, dann werden diese Frauen und diese Queers sind dann die Ersten, die ganz schnell merken, ey, dem geht es wirklich nicht um sich, sondern es geht ihm um alle. Und das will ich sehen. Damit bin ich fein und das ist das Schönste.
Ich finde es bei diesem Thema, wie bin ich ein besserer Mann, super schwer, eine Sache rauszupicken, die ich mir heute mitnehme. Einfach weil es so viele konstruktive und praktische Tipps sind, die ich heute gehört habe. Aber wenn es eine kleine, konkrete Sache sein soll, dann ist es dieser Tipp von Gunnar, sich in den Öffis seitlich zwischen einen starrenden Mann und eine Frau zu stellen. Oder eben auch der Trick mit der Uhrzeit. Das Team für diese Folge: Oskar Kühl, Mo Lorenz, Stefan Krombach, Friederike Seeger und ich, Pschemek Ruck. Tschüss, danke, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.